Ein herzliches Grüß Gott zum Motorradgottesdienst auf dem Traunhof. Ja, leider das vierte Mal in diesem Jahr muss er ausfallen. Bei allerschönstem Wetter. Manche hätten sich hier gestöhnt bei dieser schönen Hitze. Ulrich Giesekus hat uns die Predigt gehalten. Ulrich, ganz herzlichen Dank dir. Auch für deine sehr persönlichen Worte, denen man abspürt und merkt, du wärst mehr als gerne bei uns gewesen und hättest gerne mit uns geschwitzt. Zweimal habe ich mir die Predigt angehört mit der Frage, was nehme ich für mich mit? Hier meine erste Frage, die ich mitnehme. Vertraue ich auf einen Gott, der treu ist? Oder bin ich aus der Entfremdung in die Nähe Gottes gekommen? Bin ich in seiner Nähe? Und wofür stehe ich? Wofür werbe ich? Wir Mitarbeiter von Traunhof wünschen dir und uns, dass wir das Hinterfragen an unser Leben zulassen, dass wir uns in die Nähe Gottes begeben und auf sein Werben reagieren. Bleib gesund, fröhlich und Gott behüte dich. Werner Bär von den Ilops.
Liebe Biker-Community am Motorradgottesdienst im Trautenhof und ganz besonders und vor allem liebes Mitarbeiterteam, die ihr diese Motorradgottesdienste seit vielen Jahren vorbereitet, durchführt, vorher aufbaut, hinterher aufräumt, inhaltlich plant, Gäste einladet und Sänger und Sängerinnen und Musiker und sich seit über 40 Jahren hier einfach einbringt in diesen tollen Motorradgottesdienst. Ich weiß das deswegen so genau, weil der erste Motorradgottesdienst am 10. Juni 1979 war und das Einladungsplakat hängt in manchen von meinen alten Super 8 Filmen von unserer Hochzeit, die nämlich am 9. Juni 1979 war. Und von daher weiß ich, dass ihr Menschen seid, die unglaublich viel Durchhaltevermögen haben, die seit über 40 Jahren, natürlich nicht alle von euch, aber manche von Anfang an dabei waren. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt wenigstens online über das Internet einen Impuls geben kann aus der Bibel. Viel lieber würde ich natürlich in meiner Lederkombi und selber als Motorradfahrer oben in der wunderschönen Scheune im Trautenhof stehen und euch alle sehen und die dicht gedrängten Personen in ihren Lederkombis und Motorradklamotten vor einem zu haben. Auch der manchmal etwas dezente Geruch von Männerschweiß, der sich bei 2000 Leuten in so einer Scheune dann doch entwickelt. Das fehlt mir alles sehr und ich wünschte mir, wir könnten das jetzt einfach machen. Ja, aber so geht's jetzt nicht und ich freue mich, dass ich als alter Motorradveteran und inzwischen achtfacher Großvater mit euch jetzt über dieses Medium Internet verbunden sein kann. Ich würde gerne eine Predigt mit euch teilen. Der Predigttext steht in Lukas 5, Vers 1 bis 11 und heißt überschrieben Fischzug des Petrus. Ich lese es mal vor. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus.« »Aber Rabbi«, wandte Simon ein, »wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.« »Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen.« Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus hochfrustriert war. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gebracht. Netze putzen, Feierabend, oh Frust. Die Finger tun weh vom Auswerfen und Einholen der Netze. Und jetzt nichts wie nach Hause, vielleicht noch was essen und dann eine Runde pennen. Da habe ich nun eine Nacht umsonst in harter Arbeit verbracht. Heute geht es manchen Menschen ähnlich. Da gibt es zum Beispiel das junge Ehepaar, die seit etlichen Jahren hart gearbeitet haben, ein kleines Restaurant hochzuziehen. Und jetzt endlich läuft's und dann kommt Corona, Lockdown und nach 8 Wochen Lockdown müssen sie Insolvenz anmelden. Der Traum ist geplatzt. Oder die Bekannte von mir, die seit der Kindheit ihr Musikinstrument geübt hat, wirklich immer fleißig, mit viel Begeisterung und auch Begabung. Dann eine teure Ausbildung. Am Schluss die Entscheidung, dieses Musikinstrument zu studieren. Und dann der große Traum, ich habe eine Stelle im Orchester. Und jetzt, seit März, kein einziges Konzert. Die beruflichen Zukunftsaussichten sind mehr als mager. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem Vorbereitungsteam vom Motorradgottesdienst so geht. Da arbeitet man, stellt Programme zusammen, überlegt sich, wen will man einladen. Und dann kommt so eine Corona und dann muss man das, was man mit den Händen mühsam aufgebaut hat, mal eben alles wieder abreißen. Das ist frustrierend. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Petrus doch ziemlich gelassen war. Also, dass er zwar nichts gefangen hat, aber er ist ja Fischer und weiß, sowas kommt vor, ist halt die Fischerei. Mal fängt man was, mal nicht. Und die Nacht auf dem Boot draußen auf dem See, vielleicht ist die ja trotzdem wunderschön. Er hat Zeit zum Nachdenken in der freien Natur. Und vielleicht sagt der Petrus: Ach, ich liebe meinen Job. Der Sommer, Sonnenaufgang, wenn dann Feierabend ist, frühmorgens, herrlich. Und ehrlich gesagt, irgendwie ist ja auch ein Vorteil, wenn ich jetzt nach einer Nacht unerfolgreichem Fischen eben auch nicht mehr zum Fischmarkt muss und da meine Fische loswerden. Und dann mache ich mir einen gemütlichen Tag. Und schau mal, da kommt dieser Rabbi, der war im Haus meiner Schwiegermutter und hat die geheilt. Und von dem reden sie alle, prima. Und jetzt nimmt er sich mein Boot als Seebühne ab. Was für ein Morgen. Und auch das gibt es natürlich, dass manche so hinter vorgehaltener Hand erzählen, wie Corona ihnen gut tut, wie es ihr Leben entschleunigt hat. Ich höre von Familien, dass sie sagen, so viel Zeit hatten wir noch nie zusammen. Und die Konfliktbereiche, Schule, wo wir uns immer drüber streiten, oder abends, wie lange darf der Teenie draußen bleiben, fällt alles weg. Und selbst der 16-jährige Sohn geht am Sonntag mit der Familie spazieren, weil er sowieso nichts anderes zu tun hat, aber er scheint das ganz gut zu finden. Und so, anstatt in den Gottesdienst zu gehen, morgens aus dem Bett zu rollen, eine Tasse Kaffee holen und den Bademantel den Gottesdienst auf YouTube, ha, also ehrlich, von mir aus könnte das so bleiben. Auch andere persönliche Zeugnisse kenne ich. Ein Gastrounternehmer, der in meiner psychologischen Praxis zum Coaching kommt, erzählt: Seit 15 Jahren habe ich keinen Sonntag mehr frei gehabt. Jetzt kann ich zwar zusehen, wie mein Vermögen schmilzt, aber ich habe mich wiedergefunden und verstehe zum ersten Mal, was Jesus meinte mit: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sich selbst verliert und Schaden nimmt an seiner Seele. Er geht weiter und sagt: Ich habe zwar mein Geld verloren, aber mich wieder zurückbekommen. Und ich möchte nie wieder so arbeiten wie Corona. Und das ist auch der Grund, warum er Coaching-Termine bei mir in der Praxis macht, weil er nicht weiß, wie das nach dem Lockdown gehen soll. Ich weiß nicht, wie es Petrus ging nach dem erfolglosen Fischzug? War er happy über eine ertraglose, aber relaxte Nacht? Oder war er voller Sorge, wie sich die Zahlen am Monatsende addieren? In mancher Hinsicht ist das wichtig, aber in einer Hinsicht ist es egal. Und das hat Petrus mit uns auf jeden Fall auch gemeinsam. Wir spüren in dieser Situation, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben. Fische und Viren verteilen sich nämlich nicht so, wie wir das wollen, sondern so, wie die das wollen. Und das ist ein guter Grund, nach Sicherheit zu suchen. Worauf kann ich mich verlassen? Auf meinen Job? Auf die Politik? Wir sehen es, wie die Großmäuler dieser Welt vor einem Virus in die Knie gehen müssen. Mutige werden teilweise bestraft. Und die Sorgenvollen, die scheinen Recht zu bekommen, aber auch die haben es nicht im Griff. Petrus fragt sich, kann ich diesem Jesus vertrauen? Als Petrus und Jesus sich hier kennenlernen, redet man über diesen Rabbi bereits. Er ist so ein Wundertäter mit großem Publikum. Aber Petrus kennt ihn noch nicht, zumindest nicht gut. Bei dem Heilungswunder bei der Schwiegermutter kommt Petrus im Text gar nicht vor. Vielleicht war er gar nicht dabei, vielleicht war er gerade außer Hause, als Jesus da den Besuch gemacht hat. Kann ich diesem Jesus vertrauen? Petrus entscheidet sich zum Vertrauen und sagt, auf dein Wort hin. Und wir hören es, dass das kein blindes Vertrauen ist, sondern ein Vertrauen voller Widerspruch. Er beginnt mit, aber Rabbi, wir haben die ganze Nacht und so weiter. Ein Satz, der mit aber beginnt, sagt schon gleich, ich bin mit dir nicht einig. Und ich habe hier an die Jahreslosung gedacht, wo dieser verzweifelte Vater von einem schwerkranken Kind sein Kind um Heilung bitten zu den Pharisäern bringt, die können es nicht, und dann bringt es zu den Jüngern und die können es auch nicht, und dann kommt Jesus und Jesus fragt, glaubst du? Und dieser Mann sagt verzweifelt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube heißt nicht, dass man sich sicher ist. Keinen Zweifel zu haben, das ist vielleicht Wissen, und manchmal ist kein Zweifel haben eher ein Zeichen für Irrtum als für Wissen. Nein, Glaube hat immer Zweifel. Und Petrus muss ja auch nicht glauben, dass Jesus ein begnadeter Fischer ist. Das wäre ja noch relativ einfach. Aber die Gesetze der Fischerei kennt Petrus selbst besser. Was Petrus glauben muss, ist, dass Jesus über die Naturgesetze herrscht. Einschließlich der Fischerei, aber nicht darauf beschränkt. Viel später wird Petrus diesen Herrn über Wind und Wellen noch kennenlernen als jemand, der dem Sturm gebieten kann. Aber das weiß er jetzt noch nicht. Trotzdem, er hat eine Ahnung. Dieser Jesus könnte ja der Messias sein. Und dieser Messias, der erfüllt einen Bund. Und ein Bund basiert darauf, dass derjenige, der den Bund macht, treu ist. Der Bund, den Gott mit seinem Volk gemacht hat, dass der Messias, der Retter, kommen wird. Der basiert auf dem Glauben an einen Gott, der treu ist. Und so vertraut Petrus Jesus, und der erfüllt auch dieses Vertrauen, und zwar mehr als üppig. Die Netze reißen und man braucht Hilfe zum Einholen. Das ist der Fang des Lebens, und Petrus wird etwas flau im Magen. Und das kann ich gut verstehen. Denn wer ist dieser Mensch, der den Fischen befehlen kann, ins Netz zu schwimmen? Übrigens auch den Viren befehlen kann, zu kommen und zu gehen. Wer ist dieser Mensch? Und wenn er das ist, wer bin ich dann? Angesichts meines Unglaubens und der Größe Gottes kann es manchmal auch zu einer Selbstanklage kommen. Petrus fällt hier auf die Knie. Ich, sündiger Mensch. Vielleicht ist das sogar Beschämung und sicher eine Erkenntnis der eigenen Entfremdung von Gott, dass er vielleicht noch irgendwie an den Messias geglaubt hat, aber auch nicht mehr so richtig. Wenn man jetzt plötzlich ahnt, wer wirklich Jesus ist, da kann man, vielleicht muss man erschrecken. Weil ich plötzlich merke, ich brauche nicht nur Fische, ich brauche Erlösung, ich brauche einen Retter, ich brauche diesen Jesus. Aber achtet darauf, der Vorwurf, kommt nicht von Jesus. Nicht Jesus verurteilt den Petrus, du sündiger Mensch. Wie oft sagen wir sowas, du sündiger Mensch? Also, du bist ja völlig daneben oder was bist du für ein schräger Typ? Und sag mal, hast du sie noch alle? Vielleicht haben wir das auch schon öfter mal gehört, ich zumindest. Aber nicht Jesus. Er verurteilt Petrus nicht. Petrus erschrickt über sich selbst. Das kann übrigens ganz gesund sein, wenn wir in den Spiegel schauen und merken, dass uns nicht gefällt, was wir sehen. Es kann auch selbstzerfleischend sein. Die Unfähigkeit, eigene Mängel zu sehen, nennt man in der Psychologie Narzissmus, eine schwere Persönlichkeitsstörung. Die Unfähigkeit, über eigene Mängel gnädig hinwegzusehen, führt dann zur Depression, auch eine schwere Störung. Jesus macht beides nicht. Er sieht nicht über die Mängel hinweg, was Petrus an der einen oder anderen Stelle noch ziemlich deutlich merken wird später. Aber er will keine Furcht. Er will nicht, dass wir entmutigt und voller Minderwertigkeitsgefühle sind. Darum steh auf, fürchte dich nicht. Jesus' Begegnung heißt immer, aus dem Erschrecken über die eigene Unzulänglichkeit zum Mut zu finden. Von der Minderwertigkeit zum Lebenssinn. Ich bin wertvoll. Ich werde gebraucht. Vom Urteil zur Gnade. Von der Strafe zur Barmherzigkeit. Jesus nennt Petrus nun einen Menschenfischer. Aber anders als für die armen Fische, fischt Petrus diese Menschen nicht aus dem freien Wasser in ein enges Netz, in dem sie dann ersticken, sondern genau umgekehrt. Menschenfischer fischen Menschen aus der Freiheit, aus der Bindung an die Sünde in die Freiheit. Aus der Entfremdung, ich Sünder, in die Nähe Gottes. Und sie folgten ihm nach. Modern würden wir Menschenfischer vielleicht Influencer nennen. Jesus sagt zum Petrus, du wirst ein Influencer. Du kannst gar nicht anders, als für das zu stehen, was dich ausmacht. Jeder von uns steht für das, was wir sind. Wir sind alle Influencer. Wenn ich ein bestimmtes Motorrad frage und Freunde oder Bekannte fragen mich, und bist du zufrieden mit dem, kann es sein, dass die sich dann vielleicht das Gleiche kaufen. Wer Christus begegnet, bleibt auch nicht unverändert. Den macht was anderes aus. Wir sind Influencer, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist, wofür stehen wir? Und das ist dann auch das, wofür wir werben. Und was wir hier erleben, ist der Anfang eines Weges als Jünger, die Berufung des Petrus. Zuerst als Fischer, dann als Menschenfischer und schließlich am Ende als der Grundstein, auf dem Gott seine Gemeinde baut. Natürlich mit allen Hochs und Tiefs. Und es wird auch eine Zeit kommen, in der Dunkelheit und Angst überwiegt. Und Jesus fragt dann am Ende dieser gemeinsamen Zeit, dieses Weges, nicht wie hier eine Aufforderung, du wirst Menschenfischer sein, sondern eine Frage, willst du mich nun auch verlassen? Und da wird Petrus am Ende bekennen, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wissen, dass du der Heilige bist, der das Wesen Gottes in sich trägt. Als Menschenfischer, als Influencer, macht Jesus uns zu Nachfolgern, die ebenfalls geheiligt sind und das Wesen Gottes in sich tragen. Und dann machen wir Werbung für das Wesen Gottes, für seine Liebe, für seine Gnade und Barmherzigkeit. Die ganze Nacht nichts gefangen? Sorge um das tägliche Brot? Vielleicht auch entspannt einen Gang runtergeschaltet? Corona genossen? Egal. In jeder Lage des Lebens gibt es einen Gott, dem wir vertrauen können, und zwar nicht ohne Zweifel und trotzdem mutig. Ein Gott, der uns wieder aufstehen lässt, wenn wir in die Knie gehen, der uns eine Aufgabe gibt und unserem Leben Sinn und der am Ende Worte des ewigen Lebens spendet. Amen.